time out.
Ladies and gentlemen, the original.
Reloaded. Yo, All Ball Podcast meldet sich zurück mit einer Emergency-Folge. Wir sind genau ungefähr 5 Minuten nach dem Spiel Deutschland gegen Türkei Finale Eurobasket. Nehmen wir auf. Wir haben gesagt, wir warten nicht länger und hauen sofort das Ding raus. Deutschland hat gewonnen, ihr wisst
zum
es.
Zum Glück, weil stell dir vor, wir würden jetzt aufnehmen.
Weil wir haben uns vorgenommen, unfassbar, aufzunehmen, egal was unfassbar kommt. Und wir sind natürlich super stolz darauf und ecstatic, als
crazy,
Europameister aufzunehmen.
Mann. Crazy.
Ihr habt es alle gesehen, Deutschland hat gewonnen gegen die Türkei. Es laufen momentan noch die Siegerehrungen. Ich sehe gerade, Dennis Schröder nimmt den Ball, ist das ein Ball, für als Europameisterschaftstrophäe entgegen. Und ja, ist Mitglied der All-Star 5. Und wie gesagt, Deutschland ist Europameister und wir nehmen auf. Vielen Dank fürs Einschalten. Hier ist natürlich wieder wie immer der Phil.
Yes, da bin ich frisch von der Trainerbank mit meinem DBB-Dress natürlich.
Der Phil hat mitgecoacht.
Ja, klar.
Yes. Und ich bin der Rob und bin auch fix und fertig. Hab ja befürchtet, teilweise muss ich offen zugestehen, dass wir so als Niedergeschlagene die Aufnahme machen müssen. Aber
da waren ein paar üble Phasen dabei.
Im letzten Viertel nochmal rausgerissen.
Ja klar, da haben sie gezeigt, wer Weltmeister ist, kann auch Europameister werden. Und genauso haben sie das Ding dann hinten raus zu Ende gespielt. Also da waren dann im Detail wirklich ein paar so Momente dabei, die hätten hopp oder top gehen können. Und sie gingen auf jeden Fall genau in die richtige Richtung. Aber ja, ich weiß nicht, wie das für dich war. Ich meine, wir waren ja jetzt im direkten Austausch, aber ich bin da immer so, ich bin sehr ruhig bei sowas tatsächlich und ich bin innerlich total am Kochen dann aber eigentlich. Ja. Hab dann schon meine Momente, also ich merke schon gerade meine Handflächen vom in die Hände klatschen und so. Hab schon meine Momente, wo es raus muss, aber insgesamt bin ich da sehr fast stoisch. Aber es ist mir ein paar Mal heute schwer gefallen. Also da waren Momente dabei, beeinflusst von, keine Ahnung, also es ist eine Mischung aus so teilweise was Unvermögen von Deutschland, dann die Refs haben wieder Sachen gemacht, dass dir schlecht wird. Ja. Hey, aber am Ende sitzen wir jetzt hier und reden über die zweite Europameisterschaft Deutschlands nach 1993 und das als amtierender Weltmeister. Das heißt, du bist jetzt so wirklich das ultimative Nationalteam eigentlich. Du hast sowohl die Weltmeisterschaft als auch deine kontinentale Meisterschaft gleichzeitig inne. Es ist komplett absurd.
Ja,
komplett gestört.
Liebe Zuhörer, wir haben tatsächlich überlegt, live zu streamen, live aufzunehmen. Und man hat es dann aber während des Spiels ist mir wieder klar geworden, warum es vielleicht eine schlechte Idee ist, wenn wir beide live aufnehmen. Vielleicht. Weil wenn wir beide emotional sind, mitten in so einem Basketballspiel, dann sind auch ein paar Sachen dabei, die wir sagen, die wir dann vielleicht hinterher zurücknehmen würden. Weil einfach die Emotionen mit uns durchgehen und wir dann einfach teilweise Scheuklappen aufhaben und Fans sind vor allen Dingen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, also da waren Sachen dabei, wo ich teilweise mich schon drauf eingestellt habe, dass wir praktisch so als Verlierer den Podcast machen müssen und natürlich die Türken loben, weil die haben ein hervorragendes Spiel gemacht.
Unfassbar.
Aber auch die ein oder andere Kritik am deutschen Team verteilen müssen, die nicht die ganze Zeit überzeugend gespielt haben. Das war jetzt nicht eines der besten Spiele, das sie während der EM gezeigt haben.
Auf jeden Fall. Also dementsprechend war das jetzt hinten raus wirklich eine massive Erleichterung. Also wirklich crazy. Ich sehe jetzt hier gerade, ich habe es jetzt auch noch parallel offen, Dennis Schröder tatsächlich auch MVP der Eurobasket. Also hier hat er jetzt seinen zweiten MVP-Titel bei seiner zweiten großen Meisterschaft mit der Nationalmannschaft abgeräumt. Krass. Wahrscheinlich insgesamt, also jetzt Stat unabhängig auch verdient. Aber heute das Spiel war am Anfang extrem komisch.
Das
und dementsprechend war es jetzt wirklich hinten raus unfassbar, wie die das umgedreht haben.
Was wie er es auch umgedreht hat.
Genau, also wie er dann
hat
wirklich
auf einmal
so
Sachen gemacht, die ihm vorher nicht gelungen sind.
Ja, und auch nicht gelungen sind, weil er irgendwie Das klingt dann immer so blöd, weil man so viel interpretiert auch, ja. Und du sagst gerade bewusst, und ich hoffe, das ist auch allen klar, die uns zuhören, wir sind Fans, ja. Nur weil wir einen Podcast machen, heißt es ja nicht, dass wir alle Weisheiten mit dem Löffel gefressen haben, was Basketball angeht. Aber
nur 90%.
Aber es war schon auch so, natürlich war heute, also ganz komisch für mich war Halbfinale, ist mir quasi, ich möchte jetzt nicht sagen, am Arsch vorbeigegangen, aber war einfach so, da war ich 0,0 in irgendeiner Form aufgeregt. Das war einfach so, okay, Dienst nach Vorschrift, das machen sie schon irgendwie, auch als es da nicht gut lief, eine Zeit lang war so, ja gut, das wird gleich wieder laufen, die hören nie auf, passt. Aber heute war es von Anfang an schon bei den Nationalhymnen, keine Ahnung, ich habe das Gesicht von Dennis Schröder gesehen und ich dachte so, er schaut anders aus der Wäsche, als er es normal tut. Und ja, irgendwie hat so sein Spiel dann auch angefangen. Und das war der Hauptunterschied und das ist dann und dadurch auch MVP völlig verdient, weil diese Mannschaft ist nur gut oder funktioniert nur so, wie sie funktionieren kann, wenn Dennis Schröder funktioniert. Und das hat man heute ganz deutlich gemerkt. Also Gott sei Dank kann ja Tristan da Silva und andere an Stellen, wo sie normal quasi nicht eingeplant sind, wichtige Dinger gemacht und so. Weil sonst hätte das am Anfang ganz, ganz eine ganz blöde Richtung gleich einschlagen können. Aber Alter, wir hocken jetzt hier und sind einfach Zeuge geworden von diesem Titelgewinn erneut.
Ja.
Absurd. Einfach crazy. Ich hab's noch gar nicht so realisiert.
Wie du das gerade angesprochen hast, Dennis Schröder hat so ein bisschen auf jeden Fall anders gewirkt.
Ja.
Ganz am Anfang. Ich muss auch sagen, sogar am Schluss, also oder das ganze Spiel über. Ich weiß nicht, ob der Moment so auf ihm, also auf seinen Schultern gelastet hat oder ob ja das irgendwie von ihm aus so eine innere Ruhe war, die er vielleicht sich fürs Finale aufgehoben hat. Aber man hat jetzt auch gemerkt, wo sie jetzt praktisch schon gewonnen haben, wo sie feiern konnten. Es war nicht der Dennis Schröder von der WM. Also er war viel in sich geschlossener, viel ruhiger, viel, ich will sagen, reflektierter, es war stiller. Ne? Ja. Also es war nicht yay und Arme hochgerissen, sondern es war viel, ich will schon fast sagen, nachdenklicher. Ne?
Ja.
Und man hat auch Tränen gesehen. Ich glaube, das hat ihm sehr, sehr viel mehr bedeutet, als man ihm eigentlich angesehen hat am Anfang.
Ja.
Und das ist jetzt alles rausgekommen und das sah so aus, als ob er nicht wusste, so wohin mit seinen Emotionen. Also er war fast überwältigt, muss ich sagen.
Voll. Und das Ding ist halt, ich meine, also ich habe ihn ja ein paar Mal getroffen in den letzten ein, zwei Jahren und wirklich für Dennis Schröder, und wir haben es neulich erst gesagt, Fieber-Dennis ist einer der besten Spieler, die jemals auf diesem Fieber-Level gespielt haben. Und das merkt man ihm auch an, wenn man ihn irgendwas zur Nationalmannschaft fragt. Das hat für ihn so einen unfassbar hohen Stellenwert. Das ist viel wichtiger als die NBA. Also auch so kleine Fragen wie, wär's dir lieber, NBA-Champion zu werden oder Europameister, kam wie aus der Pistole geschossen Europameister. So, das ist genau, also er ist so stolz wegen dem, was er da geschafft hat, mit der deutschen Nationalmannschaft, als Dennis Schröder, als Junge aus dem Prinzenpark in Braunschweig, aus dem Skatepark, Junge, dem mehr Steine in den Weg gelegt wurden, durch seine Hautfarbe und so weiter. Ja, also das ist wirklich, ja, er ist ja da, er hat ja Barrieren durchbrochen mit der deutschen Nationalmannschaft innerhalb seiner Basketballkarriere. Das ist für ihn das Höchste, was es gibt. Und und dieser Stolz auch, erinnere dich mal an seine Kommentare um Olympia rum, die Ehre des Fahnenträgers. Das ist für ihn das Krasseste, was es gibt. Und ich glaube, deswegen war dann doch jemand wie er, der so abgebrüht wirkt, der so unfassbar souverän mit einem absurden Selbstverständnis durch die ganzen Turniere jetzt da geht in den letzten Jahren, ist dann so ein Moment vielleicht schon, wie du sagst, so dieses Nachdenkliche, dass er dann weiß, okay, shit, wir sind jetzt hier schon wieder umgeschlagen durch, wir sind mit dem Druck zurechtgekommen und dann ist aber doch der Druck wirklich da, weil jetzt geht's ums Eingemachte, Gold oder Silber,
ja,
und diesmal sind wir der Favorit, 100%. Ja. So, und ich, so ein bisschen hat sich das schon heute angefühlt am Anfang, aber
als es
aller
ankam,
Anfang ist schwer, so ja. kann man das Finale dann nennen, aber als es darauf ankam, war Dennis Schröder der Dennis Schröder, über den wir ja. so gerne reden. Und das war halt einfach absurd wieder hinten raus. Also crazy.
Und der Dennis Schröder, über den wir so gerne reden, ich habe es ja schon mal geschickt. Ich finde, oder ich glaube, du bist da auch der Meinung, dass er einen guten Case hat. Und jetzt mögen viele Hörer wahrscheinlich sich an den Kopf fassen. Aber wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, so wirklich, und überlegt, dann hat er einen guten Case, um in die Hall of Fame zu kommen. Ja. Als Teamkapitän, als zweifacher MVP des World Cups und der Eurobasket, als Europameister und Weltmeister. Es gibt wesentlich mehr Leute in der Hall of Fame, die weniger gerissen haben.
Ja, safe.
Auch auf internationalem Parkett.
Wie wir es ja neulich schon durchgesprochen haben, es heißt ja Basketball Hall of Fame und nicht NBA Hall of Fame. Und wenn man das wirklich wörtlich nimmt, dann hat er nicht nur einen Case, dann gehört er eigentlich da rein jetzt durch das, was er geleistet hat. Weil, du hast mir ja auch geschrieben, einer der Kandidaten, über die wir da geredet haben, war Chris Webber zum Beispiel. Und Chris Webber hat außerhalb der Vereinigten Staaten
gar nichts gemacht.
Auf seinem Papier stehen. So gar nichts. Also da ist die Karriere ja quasi leer. So, es ist einfach, er war ein krasser College-Star und dann in der NBA ein guter Spieler, mehrfacher All-Star, aber er hat keine Titel und nichts, was in irgendeiner Form sagen würde, ey, yo, das ist ein ganz klarer Hall of Famer. Und wenn ich mir jetzt dann da die Leistungen, die Ehrungen und so weiter, die Titel von Dennis Schröder anschaue, liest sich das ein bisschen anders, würde ich mal vorsichtig ausgedrückt sagen. Und es ist Wahnsinn. Also es ist, wenn man das jetzt hier gerade sieht, auch wieder, ich finde es auch tatsächlich krass, Alex Mumbrou, wir hatten da dieses Gefühl, das ja dann so ein bisschen bestätigt.
Darüber haben wir noch gar nicht im Podcast gesprochen jetzt.
Genau, das ja bestätigt wurde. Ich sehe ihn jetzt gerade und finde es tatsächlich sehr schön, wie das Ganze sich dann jetzt aufgelöst hat. Auch er hat jetzt nicht mehr den Gesichtsausdruck, den ich da festgestellt habe. Er sieht sehr gelöst aus, er freut sich, er grinst. Ich weiß nicht, wie fit er jetzt ist nach diesem längeren Krankenhausaufenthalt, aber die Art und Weise, wie er und das Team, sowohl Coaching-Staff als auch Spieler und so, wie das gehandelt wurde, wie mit dieser Situation umgegangen wurde, ist absolut einmalig. Also, und das war so ein Moment, wo man dann nochmal dachte, okay, shit, also so geschlossen, so wirst du Europameister. Nichtsdestotrotz gab es dann zwischendrin wieder so ein paar Momente, wo ich dachte, oh, weiß ich nicht, irgendwie sieht es komisch aus. Aber am Ende, wir haben überlegt und uns Sorgen gemacht und Gedanken, jetzt stehen die gerade da, kriegen gleich die Trophäe in die Hand, haben schon die Goldmedaillen umhängen, klatschen sich ab.
Ja.
Crazy.
Ja. Bevor wir dann noch später zu einem anderen Thema gehen, möchte ich trotzdem noch ganz, ganz schnell Tristan da Silva seine Props geben, weil er war ja einer der Kandidaten, die wir in unserer ersten Eurobasket-Folge so ein bisschen kritisiert haben. Mhm. Ich finde zu der Zeit auch noch gerecht. Natürlich hat er genau im Spiel darauf dann gezeigt, warum er NBA-Spieler ist und hat da, glaube ich, 24 abgerissen oder so. Ja. Das war genau nach unserer Aufnahme, da konnten wir dann nichts mehr dran ändern. Aber wir hatten noch keine Gelegenheit, ihn jetzt auch im Podcast zu loben. Und ich finde, Tristan da Silva hat absolut seine Rolle gefunden während der EM.
Wahnsinn. Ne?
Also das war einfach, er wirkte nicht wie ein Störfaktor oder jemand, der zu viel machen wollte oder so. Hat genau gepasst, hat seine Würfe genommen, die frei waren, hat geackert und hat wichtige Momente auch in der Defensive gehabt, muss ich sagen, bin vollends begeistert von Tristan da Silva und der wird früher oder später, werden wir den, glaube ich, in der Starting Five sehen, den kannst du nicht für ewig von der Bank bringen.
100%. Er hat ja, also ich meine, man hat ja von Anfang an so gewusst, okay, der kam aus einer guten Rookie-Saison, dementsprechend kritisch waren wir ja dann nach den
weil
ersten
weil wir ihn
paar,
ja auch nicht so oft gesehen haben.
Genau, nach den ersten paar Auftritten. Weil man so gedacht hat, okay, also von dem, was man da jetzt so aus der NBA mitbekommen hat und auch gelesen hat, der wirkt ganz anders. Mhm. Aber wie er, also was er für eine Entwicklung hingelegt hat, wirklich von Spiel zu Spiel und wie er dann, wie du sagst, seine Rolle gefunden hat, wo dann wirklich auch seine Stärken zum Tragen kam. Also man hat deutlich gesehen, er ist ein Two-Way-Player auf jeden Fall. Er ist fast so, er war jetzt ja am Ende fast so 3-and-D-Guy bei Deutschland. Hat jetzt auch hier im Finale, also ohne ihn wäre das Finale nicht gewonnen. So. Mhm. Also ohne ihn wäre es in der ersten Halbzeit vielleicht in eine ganz blöde Richtung gekippt. Er hat da wirklich in wichtigen Momenten mit einem Wahnsinns-Selbstbewusstsein diese 45-Grad-Dreier getroffen, vom Wing einfach zack mitten ins Herz der Türken jedes Mal. Und gleichzeitig, und das fand ich eben auch an seiner Rolle sehr wichtig, er war so quasi wie der, ich möchte jetzt nicht sagen kleine Bruder von Bonga, weil er der kleine Bruder von Oscar da Silva ist, aber es ging teilweise in so eine Bonga-Richtung nochmal, dass man jetzt zwei so athletische, lange Flügel hat, die beide wirklich rennen, also auch immer mit die Ersten in der Defense waren. Er hatte wahnsinnige Szenen, wirklich auch Blocks und so, wahnsinnige Szenen in der Zone in der Defense. Gleichzeitig aber auch war er immer selber im Fastbreak offensiv gleich am Start und hat die Dreier getroffen. Also wirklich nicht der, wie soll ich sagen, nicht der Spieler, der den Ball in der Hand braucht, aber der Spieler, der dann als Roleplayer auch ohne Ball wirklich den Unterschied machen kann. Und das hat er eben in ein, zwei Spielen jetzt tatsächlich gemacht. Und deswegen, also Tristan da Silva, auch wenn es am Anfang nicht so aussah, hat wirklich jetzt einen wesentlichen Anteil an dieser Europameisterschaft.
Ja.
Aber voll.
Ja. Überraschend, also nee, nicht überraschend, aber absoluter Schlüsselspieler auch für dieses Spiel war jetzt dann auch Isaac Bonga. Muss man sagen, ohne das hätten wir, also nicht nur verloren, sondern ich glaube sogar haushoch verloren, weil
er hat ja keine 20 Punkte gemacht auch.
Genau, und weil er halt die Punkte oder die Dreier gemacht hat, immer praktisch in dem Moment, wo du dachtest, okay, jetzt ziehen die Türken weg. Das waren immer so ganz, ganz wichtige Dreier, die er gesetzt hat, ne, die dann praktisch die deutsche Mannschaft nochmal rangebracht haben oder nochmal irgendwie praktisch den so einen Lauf der Türken unterbrochen hat. Also für mich Man of the Match, sowohl offensiv als auch defensiv.
Also heute auf
eigentlich,
jeden Fall.
Eigentlich sein Coming Out so ein bisschen in der Eurobasket. Ja. Viele Leute, die ihn vorher wahrscheinlich noch nie gesehen haben, fragen sich vielleicht, warum spielt er nicht in der NBA?
Ja.
Weil natürlich haben jetzt viele Leute, weil es auch auf RTL gezeigt worden ist, viele Leute dieses Spiel gesehen oder die letzten 2-3 Spiele vielleicht sogar, die normalerweise keinen Basketball schauen, für die Dennis Schröder ein Begriff ist, Franz Wagner wahrscheinlich auch, aber die noch nie was von Isaac Bonga gehört haben. Die werden sich jetzt fragen, Alter, der sieht ja aus, als wäre der beste Spieler auf dem Feld, also der beste Spieler der Deutschen.
Ja.
Und also absoluter Schlüsselspieler des Matches.
100%. Also insgesamt, ich habe es ja auch, glaube ich, in unserer ersten Eurobasket-Folge schon prognostiziert, dass er für mich der X-Factor sein wird für diese Mannschaft. Und genau das hat er spätestens im Finale jetzt gezeigt, weil die Entwicklung, die er auch jetzt über die letzten Turniere gezeigt hat, ist schon krass. Also er hat so viel selbstbewusster diesen Dreier genommen und dementsprechend halt auch getroffen. Und das war so ein Unterschied in diesem. Ich meine, wir hatten das Spiel gegen Portugal, da hatten wir drüber geredet. Ein Spiel, wenn der Dreier nicht fällt, ist einfach ein ganz anderes Basketballspiel. Und das, was Bonga jetzt gezeigt hat, er war ja, also jetzt hart ausgedrückt, er hat fast die Rolle von Andy Obst mit übernommen.
Mhm.
So, Andy Obst war irgendwie, er war schon noch, hat auch schon wichtige Dinge. Also heute, Andy Obst, zwei ganz, ganz wichtige Dinge, jeweils genau folgend auf einen Dreier von Şengün hat Andy Obst auf der anderen Seite getroffen. Die waren auch enorm wichtig, aber er war viel mehr Roleplayer, als er das bei den vergangenen Turnieren war. Vor allem bei der WM war ja Andy Obst so quasi the man. Die Leute sind ausgeflippt und dieses Mal hat er da so ein bisschen seine Probleme gehabt, wirklich seinen Rhythmus zu finden, so schien's. Und dafür hat aber dann, also das wurde kompensiert durch Bonga. Also das kann man nicht anders sagen. Und eben dann jetzt hinten raus auch noch durch Tristan da Silva. Und das war jetzt heute eigentlich Wahnsinn, dass genau die beiden wirklich für den Großteil der Dreier auch noch verantwortlich waren. Also das war einfach stark hinten raus. Und Alter, dass der Schröder dann hinten in den letzten zwei Minuten Gott sei Dank der MVP-Schröder auch ist, das hat dann den Unterschied gemacht letzten Endes. Weil es war ein absurdes Spiel. Intensiv bis zum geht nicht mehr. Crazy, Mann.
Crazy. Da wir uns ja nicht vorwerfen lassen wollen, dass wir nur die deutsche Brille aufhaben, wollen wir ein bisschen über die Türken sprechen, die mich tatsächlich auch überrascht haben. Also nicht nur in diesem Finale, sondern über den gesamten Lauf des Turniers hinweg. Wir hatten sie in der ersten Folge noch als Dark Horse bezeichnet. Da waren ja auch noch Serbien, Frankreich und wer war da noch? Auf jeden Fall waren da noch Favoriten.
Die Griechen und so, also ein paar Mannschaften, die waren noch alle im Rennen. Fall, ja.
Ja, und die Türkei ist halt in dem Roster, beziehungsweise also in dem Tabellenteil dann übrig geblieben, also in dem Bracket. Und hat nicht nur überrascht, dass sie übrig geblieben sind, sondern wie sie die übrig geblieben sind. Sie haben alle Spiele gewonnen.
Exakt,
Gegen Serbien sah Serbien recht hilflos aus, auch wenn sie natürlich, die Serben sagen natürlich, sie haben ohne Bogdan Bogdanovic gespielt. Aber mei, also ich hätte jetzt auch nicht gesehen, dass der den großen Unterschied gemacht hat. Also Şengün hat einfach gespielt wie ein Superstar.
Brutal.
Das kann man nicht anders sagen. Also wer den vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte oder wusste, okay, der ist ein guter, junger Nachwuchsspieler, ne, talentiert und der hat Ceiling wahrscheinlich All-Star oder so, der ist jetzt praktisch wahrscheinlich so mit den Gedanken von diesem Spiel gekommen, okay, der ist ein Superstar. Also der ist tatsächlich der türkische Jokic.
Ja, übel. Also den Vergleich, den gibt's ja jetzt schon länger. Ich war am Anfang, dachte ich so, okay, vielleicht bist du ihm gegenüber vielleicht so ein bisschen blöd, ne? Weil der Jokic halt die Messlatte extrem
Ja, ich dachte, weil es halt ein weißer europäischer Center ist, wird da halt jeder irgendwie Jokic genannt. Aber
der hat's also halt. Er hat schon echt eine stabile NBA-Saison abgeliefert, aber da jetzt mit 23 auch so der unumstrittene Go-To-Guy zu sein und mit deiner Mannschaft. Und wie du gerade sagst, es war jetzt nicht so, dass die Türken zusammen mit Deutschland direkt Titelfavorit waren, sondern so, okay, die haben keine schlechte Mannschaft. Cedi Osman, lange Jahre in der NBA, aktuell einer der besten Euroleague-Spieler. Shane Larkin, braucht man nicht drüber reden. Jeder, der Euroleague nur mit einem Auge mitverfolgt, kennt diesen Menschen so. Allein die drei, da wird es schon einigermaßen gutes Team sein. Dann aber beim Supercup in München, dachte ich so, naja, dafür, dass die Deutschen da so viel ausprobiert haben noch, sah das jetzt nicht so krass aus, ehrlich gesagt. Also war so, okay, die sind schon gut, aber du, wenn wir da in Deutschland die normale Rotation spielen, dann haben die keine Chance. So war, also so ungefähr war mein Eindruck. Aber wie die jetzt, wie du sagst, ungeschlagen ins Finale mit kranken Siegen, wie die Griechen zerstört haben.
Ja, ja.
Mit fast 30 Punkten. Giannis auf 12 gehalten. Auf 12 Punkte. Mhm. Also in einem K.O.-Spiel. Stell mal, Giannis in den Playoffs. Spiel 6, 7, was weiß ich. Selbst wenn die Bucks verlieren, er macht da 50. Ja. So. Und das ist halt, das ist crazy. Und dementsprechend war ich dann heute echt von Anfang an so, also nach diesem Griechenland-Ding dachte ich so, okay, shit.
Ich habe das Griechenland-Spiel ja nicht gesehen, ich habe das Ergebnis gesehen und ich habe halt nicht gewusst, okay, haben die Griechen jetzt scheiße gespielt, war das nicht sein Tag oder wie auch immer. Natürlich, Ergebnis sagt absolut aus, dass die Türkei die bessere Mannschaft ist, aber da gehören ja immer zwei zu und ich wusste nicht genau, wie schlecht die Griechen jetzt gespielt haben, unabhängig davon, wie die Türkei gespielt hat. Aber die ersten 5 Minuten im Finale jetzt, da war mir dann klar, okay,
yes,
ich check's.
Ja, und der Şengün, wie du sagst, ich meine, auch jetzt, was der da für eine Leistung gebracht hat, er war quasi nicht zu verteidigen, außer von Johannes Thiemann. Der hat so 4-5 Szenen gehabt, die ich super interessant fand, weil das war auch ja mit den eigenen Waffen geschlagen, also mit den gleichen Mitteln, die er anwendet, weil das finde ich auch spannend eben an Şengün. Er ist ein junger Center, der aber total oldschool spielt. Mhm. Also der wirklich so nicht wirklich auch above the rim spielt, sondern wirklich sehr krasse Fußarbeit, smart, einfach erkennt, was gibt die Defense mir?
Wie Jokic halt.
Ja. Genau, ziehe ich über die Mitte, gehe ich Baseline, spiele ich den Pass? Und er hat ja irgendwie jetzt Stats gehabt, was 22, 11, 7 im Schnitt bei der EM auch und so. Und wirklich so ein wirklich extrem smarter Spieler, super reif für sein Alter, aber halt so altmodisch, ja. Also jetzt nicht der krasse Athlet, nicht der schnellste, trotzdem irgendwie flink genug auf den Beinen, dass er auch in der Defense eigentlich jeden übernehmen kann und so. Also krasse Mischung. Und dann kommt Johannes Thiemann und auch die Blocks, die er hatte auch am Anfang, das sind nicht die Blocks, die auf 3,80 Meter stattfinden, so. Und dann kommt Johannes Thiemann und verteidigt ihn quasi genauso, wie er selbst spielt. Mhm. Also relativ, ich möchte jetzt nicht sagen unathletisch, aber doch einfach so auch, da war ja diese eine Aktion, wo er ihn quasi im Stehen geblockt hat, wo beide, er hat einfach so seinen Flow gefunden, ist dadurch, hat quasi alles covern können, was er ihm gibt und hat ohne da irgendwie die Monster-Athletik auszupacken und so, hat er es irgendwie geschafft, ihn ja mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Das fand ich super interessant mit anzuschauen, weil Daniel Theis im Vergleich dazu, der ist ja mit dem Schlitten gefahren. Das war ja absurd. Also der Theis sah ja aus, als wäre er im falschen Film. So, der wusste ja gar nicht, was los ist. Das war jedes Mal, wenn der den Ball one-on-one gefangen hat, hast du dir die Augen zugehalten, so ungefähr. Also das war verrückt. Und dann aber Daniel Theis, muss ich sagen, hier kommt es jetzt gerade in der Zeitlupe, macht seine ersten Punkte des Spiels einfach zwei Minuten vor Schluss.
Die wichtigsten den Punkte, glaube ich, seines Lebens.
Unfassbar. Unfassbar. Also, und das ist halt Basketball dann auch wieder. Ne? Das ist halt absurd.
Ja, auch Johannes Thiemann hat einen wichtigen Dreier getroffen. Ja. Und bei ihm sieht das ja immer so ein bisschen aus, als ob er in Zeitlupe wirft. Mhm. Aber wer trifft, hat recht. Und die Deutschen haben in diesem Spiel jeden Dreier gebraucht, dringend gebraucht, den sie bekommen haben. Den sie getroffen haben. Eine absolut enge Partie, womit ich nicht unbedingt gerechnet habe. Ich habe eher gedacht, okay, entweder schlagen die Deutschen sie deutlich oder die Deutschen kriegen eine Packung. Ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwie ein enges Spiel wird, einfach weil beide Teams so überzeugend waren und ich hätte gedacht, dass sich nur ein Team mit dieser überzeugenden Leistung irgendwie durchsetzen kann im Finale. Und dass dann praktisch das andere Team, weil es wahrscheinlich das erste Mal gegen so einen Widerstand trifft, einfach da nicht dagegen halten kann. Ja. Aber es ging hin und her und immer wenn ich die Deutschen fast schon abgeschrieben habe, dann haben sie einen Lauf gemacht und Isaac Bonga hat halt einen dieser verrückten Dreier getroffen. Ja. Der war ja heute unconscious von der Dreierlinie. Ja.
Aber
und also verrücktes Spiel. Also
voll. Und das, also wie du es gerade beschreibst, das ist ja genau das, woran man dann wieder sieht, wie stark diese deutsche Mannschaft war. Weil, das muss man sagen, wir hatten es vorhin in unserem Austausch vorher auch mit Dennis. Shoutout an dich.
Shoutout an Dennis.
Der wäre jetzt auch ready gewesen aufzunehmen, hat er gesagt.
Wir müssen dem Mikrofon besorgen.
Ja, wie soll man sagen? Es war ein enges Spiel. Obwohl es sich gleichzeitig angefühlt hat, als würde Deutschland nur hinterherrennen müssen und die Türken haben es komplett im Griff. Es war ganz komisch, aber es war jetzt nicht, also dieses komplett im Griff haben war ja trotzdem nie mehr als diese 13-2 Führung ganz am Anfang. Das war die höchste Führung. Dann gab es noch ein paar so Momente, wo es dann irgendwie 8 waren mal wieder, so kurz vor Halbzeit und so. Aber es war jetzt nicht... Also es war nicht so, wie du es befürchtet hattest, so, also wenn sie führen, dann gleich richtig, weil eben Tristan da Silva, Isaac Bonga und so weiter und so fort einfach wichtige Dinger dann irgendwie getroffen haben und dann doch irgendwie mal ein Stop kam und so. Und das war dann schon was, wo ich mir gedacht habe, okay, crazy, sie sind noch da, sie sind noch da, sie sind noch da und man fiebert mit. Dann hatte ich aber auch so ein, zwei Momente, da habe ich vorhin auch einmal in die WhatsApp-Gruppe so crucial, glaube ich, geschrieben. Da hat sich's angefühlt, obwohl das nur 4 Punkte Unterschied waren oder so. Wann war das? Das war so Mitte, Ende, drittes Viertel, glaube ich. Mhm. Hatte ich irgendwie so das Gefühl, also wenn die jetzt 2-3 Offenses wieder nicht scoren, dann kippt das Spiel so krass in Richtung Türkei, dass das weg ist.
Das dachte ich ja. Aber auch Dreier von den Türken. Dann haben die auch Dreier getroffen, dann dachte ich, okay, das war's.
Ja, und dann aber genau da trifft dann der Bonga, dann der Obst und so und dann war so,
dann
okay,
der Theis.
Genau, so okay, die sind noch da. Ja. Also sie haben das jetzt abgewehrt und dann war für mich so, okay, jetzt, also wenn sie sich jetzt so Stück für Stück irgendwie wieder da reinbeißen, dann geht es schon. Und Alter, und genau so ging es dann. Obwohl wirklich Momente dabei waren, die auch Schiedsrichtermomente wieder waren. Ja. Vogelwilde Pfiffe, dieses Offense-Foul von Franz Wagner, Alter, willst du mich verarschen?
Das war einfach
drei
das
Minuten
war so ein
vor Schluss.
Der ist neben ihm hergelaufen, der hatte nie Defensivpositionen, der stand nicht. Der ist neben ihm hergelaufen und hat sich dann fallen lassen.
Komplett,
der,
es war ja auch nicht,
auch nicht die Schulter runter.
Impact. Genau, es war ja nicht so, dass der ihm übel einen drückt
null.
Oder so. Also, und das drei Minuten vor Schluss in so einem ja. Spiel, das quasi, wo die Luft zum Schneiden ist, so, also ja. die Atmosphäre komplett gestört. Und da, ja, nee, also da, puh, das, da hätte ich auf jeden Fall, ich meine, Franz hat es ja angezeigt hier, Review, aber also die Challenge hätte ich als Coach tatsächlich sofort gezogen, weil da, also das war eigentlich, glaube ich, bei mir der lauteste Moment abgesehen vom letzten Buzzer, der dann gefallen ist. Also da habe ich mich, boah, das war krass. Weil das ist so, das war ein typischer Pfiff, der so ein Spiel genau in die falsche Richtung ja. komplett kippen lässt.
Lass uns mal über die letzten zwei Minuten sprechen.
Yes.
Weil ich glaube, das war bezeichnend für diesen neuen deutschen Basketball. Wenn man nur diese letzten zwei Minuten nimmt, ja. dann konnte man daran genau sehen, warum sind sie Weltmeister, warum sind sie Europameister. Weil sowohl in der Offense als auch in der Defense war das das Beste, wie du spielen kannst. Das kannst du nicht besser spielen. Sie haben krass verteidigt. Als die Türken praktisch die Würfe machen mussten, haben die Deutschen das verhindert. Also nicht nur durch ja. gute Verteidigung, also nicht nur praktisch da stehen, sondern ausblocken, Steals, rebounden, das hat alles gepasst. Und ja. die Würfe, die sie treffen mussten, haben sie alle getroffen in diesen letzten zwei Minuten. Das ja. war, wenn du das aufzeichnest, wie du spielen musst in den letzten zwei Minuten, dann kannst du das in jeder Basketballakademie zeigen der Welt. So
ja.
musst du spielen.
Und es war halt auch, der Kopf war da. Und das war halt auch ein Unterschied zu anderen Phasen in diesem Spiel. Also auch Dennis Schröder, der einfach in der ersten Halbzeit einen Wurf genommen hat oder so. Irgendwie zwei Punkte die von der Freiwurflinie. Da hat man sich schon gefragt, okay, scheiße, wie, wo, was? Der fehlt, weil den braucht's. Und dann hinten raus war er einfach der Dennis Schröder und hat eben nicht überlegt, nehme ich jetzt den Wurf oder nicht, sondern also diese One-on-One-Situation, wie er einfach dann den Pull-Up gegen den 24er nimmt, der einfach einen Kopf größer ist als er, einfach Mid-Range, Höhe, Freiwurflinie, ins Gesicht, Swish, Boom. Und das sind halt so die kleinen Momente, die gehen ganz tief ins Herz des Gegners. Also das war so, ja, das war auch ein Moment, wo es etwas lauter wurde hier in der Wohnung, auf jeden Fall. Aber das sind so die kleinen Dinger und das kann auch dann nur ein Spieler von dem Format, wie es Dennis Schröder hat. Also das
Fieber Dennis
genau,
Schröder.
Das war ein absoluter Go-To-Guy-Move. Selbstbewusstsein bis an die Hallendecke. Egal, wenn ihr jetzt vor mir stellt, den mache ich. Ja. Punkt. Und genau das hat er gemacht. Und dann, ja, und dass er dann auch die letzten zwei Freiwürfe trifft, da war es ja dann quasi rum. Also das war dann so, okay, 8,3 auf der Uhr, plus 3, 2 Freiwürfe, wenn er einen macht, ist richtig gut. Wenn er einen zweiten macht, kannst du einen Deckel drauf machen, so ungefähr. Und dann macht das halt. Und das ist dann eben der Dennis Schröder, der ja, gewinnt mit dem deutschen Nationalteam. Einfach absurd.
Ja.
Crazy.
Also diese Mission, die Gordon Herbert vor 4 Jahren, glaube ich, angestoßen hat, vor der EM damals praktisch jedes Mal aufs Podest zu kommen, kann man ja. wohl als außerordentlich geglückt bezeichnen.
Wahnsinn.
Also sie haben Bronze geholt bei der Europameisterschaft, dann sind sie natürlich Weltmeister geworden, dann Bronze wieder bei den Olympischen Spielen und jetzt Europameister. Das ist.
Nee, sie die, haben
ich
Vierter bei Olympia.
Vierter? Ah, shit.
Ja, genau.
ja ich sie weiß, haben, dass sie Halbfinale haben, verloren haben. Ja,
sie haben gegen die Serben verloren.
Dann haben sie das Spiel um Platz 3 verloren. Ja, ja. Okay, aber trotzdem kann man das auf jeden Fall bezeichnen als die stärkste Phase der deutschen Basketballgeschichte.
Ja, natürlich. Also mit Abstand, ja. Und wir hatten es, also ist ja jetzt nichts Neues, wie du es gerade sagst, es ist ja gewachsen, natürlich gewachsen. Und es hat sich jetzt nochmal so verändert, auch durch die neuen Impulse, durch das neue Coaching-Staff, durch ein paar neue Spieler. Tristan da Silva haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, ja. Also es ist nochmal irgendwie in dieses bestehende, funktionierende Team noch ein bisschen, sind ein paar Zutaten mehr mit reingeträufelt worden und es ist noch besser quasi. Also es ist noch besser, weil dieses, also die Gruppenphase, du musst dir jetzt einfach mal die, wenn man sich, wenn das sich jetzt gesetzt hat und man schaut sich irgendwie nächste Woche nochmal alle Zahlen an von dieser EM, 9-0 mit was weiß ich wie vielen Punkten. Das ist ja eine der besten Europameisterschaften, die jemals ein Team gespielt hat, vielleicht die beste. Also so Wahnsinn, super breiter Kader, obwohl, und der hockt jetzt hier gerade mit seiner neuen gescheckerten Wand im Hintergrund, Mo Wagner.
Nachdem wir auch wieder geschimpft haben, wie langweilig dein Hintergrund ist, hat Magenta direkt reagiert und ihm einen Hintergrund spendiert.
Ja, so schaut's mal aus. Nein, aber auch der fehlt. Ja, das ist ein Spieler, den kannst du nicht ersetzen. So, und trotzdem haben sie es geschafft, ihn natürlich nicht zu ersetzen, aber durch ihr Spiel, durch ihren Zusammenhalt und so, quasi ihn irgendwie doch aufzufangen, diesen Ausfall. Du hast Isaiah Hartenstein, der noch gar nicht dabei ist. So. Also der ja auch schon gesagt hat, hey, das wäre schon in meinem Interesse, auch Richtung Olympia und so. Jetzt stell dir mal diese Mannschaft vor, diesen Europameister mit den zwei Spielern noch. Zwei Bigs auch noch. Da macht der Şengün dir heute keine 28 oder was er gemacht hat.
Ja, obwohl, jetzt ohne Devil's Advocate zu sein, wenn wir schon darüber sprechen, der Dennis war, und ich finde meiner Meinung nach zu Recht, ein bisschen kritisch gegenüber Spielern wie Maxi Kleber, die die gesamte Vorbereitung praktisch nicht mitgespielt haben, halt auch schon die EM vor 4 Jahren nicht. Da war halt kritisch so von wegen, dass die jetzt plötzlich ins Team kommen, rutschen, ohne praktisch die Vorarbeit geleistet zu haben. Ja. Und ähnlich würde ich das, also damit spreche ich auch nur für mich, jetzt nicht für Dennis Schröder, ich weiß nicht, was er dazu sagt, so ähnlich sehe ich es auch bei Isaiah Hartenstein. Natürlich ein absoluter Top-Basketballer, absolut wichtiger Spieler, der OKC Thunder, auch herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft, aber wenn ich Dennis Schröder wäre, hätte ich auch ein bisschen Magenschmerzen, dass dann von sich aus so ein Hartenstein sagt, hey, ich bin, das nächste Mal bin ich auch dabei, nachdem er halt alles verpasst hat, was vorher war. Ne? Ja. Aus welchem Grund auch immer, ich weiß nicht, war er da verletzt oder, keine Ahnung, seine Katze gestorben, I don't know, aber
also verstehe ich und auch mit Blick eben auf diese Maxi Kleber Story und so weiter und auch das habe ich schon verstanden aus Sicht von Dennis Schröder und klar wirkt es auch so ein bisschen so, Alter, spinnt der? Aber gleichzeitig, wenn man drüber nachdenkt, denkt man so, natürlich hat er recht, weil am Ende steht sowas und fällt sowas mit dem Teamgeist und der Teamgeist, das war ja das so der Kern dieses Langzeitprojekts ist eben auch der Kern dieser Mannschaft und dementsprechend ja, aber ich glaube, Isaiah Hartenstein ist jemand, bei dem da eventuell so ein bisschen Sonderregeln vielleicht gelten könnten, weil wenn du halt von dem Format bist, also so ein quasi Weltklasse-Defender, das hätte dem Spiel heute gut getan und auch mit Blick auf Spieler wie Nikola Jokic und so weiter. Deswegen glaube ich, den werden wir in Zukunft sehen. Also wenn er das ernst meint und wenn er die Bereitschaft hat, wenn es natürlich was ist, was so in Richtung, naja klar, jetzt gewinnen die, da will ich jetzt auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Wenn es in so eine Richtung geht, fände ich es auf jeden Fall voll für den Arsch. Aber ich denke, auch mit Blick auf diese Kleber-Situation, dass jedem klar ist, wie der Hase da jetzt läuft und dass da keiner sich einfach selbst einwechselt, ohne dass das gechallenged wird, beziehungsweise dass da, glaube ich, vorher dann schon sehr offen gesprochen wird, unter welchen Umständen und welchen Voraussetzungen so jemand dann dazustoßen darf, in Anführungszeichen. So.
Ja.
Und ich glaube, also ich kenne den jetzt natürlich nicht persönlich und kann nicht einschätzen, wie der Typ so tickt und so, aber Ich denke mal, wenn der schlau genug ist, um zu begreifen, welche Situation er da vorfindet, dann kann er dem Team nur helfen.
Ja.
So.
Zum Abschluss vielleicht dieses Themas möchte ich nochmal etwas aufgreifen, was ich schon vor, was war das? Ich glaube, nach der Weltmeisterschaft habe ich schon gesagt, so eine verrückte These damals von mir, die nach und nach, also jetzt mit der Zeit, immer weniger verrückt ist. Natürlich ist Dirk Nowitzki der bessere Basketballer, aber ich halte Dennis Schröder immer noch für den besseren Leader und für den besseren Team-Captain. Wegen seiner Persönlichkeit. Wegen dem, ich schnapp mir jetzt die Leute und scheiß die zusammen, oder ich schnapp mir die Leute und molde die jetzt praktisch zu einer Einheit und wir funktionieren jetzt als Team zusammen. Ne? Ja. Vielleicht musste das Dirk nicht machen, vielleicht konnte er das nicht, keine Ahnung, er hat es auf jeden Fall nicht gezeigt. Musste er vielleicht auch nicht, wie gesagt, aber Dennis Schröder zeigt es praktisch in jedem Spiel und besonders finde ich immer, wenn es um die Wurst geht, wenn es knapp ist. Ne? Wie jetzt praktisch in den letzten 2 Minuten von diesem Spiel, wo er das Heft in die Hand genommen hat und ohne, dass sich irgendjemand mit Basketball auskennt, wer diese letzten 2 Minuten gesehen hat, hätte tippen können, wer von den 5 ist der Team-Captain und sie hätten auf Dennis Schröder gezeigt, weil der strahlt es dann einfach aus.
Also weiß ich auch, was du meinst und hast du vermutlich auch recht, aber hauptsächlich in Bezug auf dieses Chef auf dem Platz, was auch irgendwie so ein bisschen mit der Point Guard Position, finde ich, einhergeht, mit diesem Guter Dirigieren. Punkt, also das hat man bei Dirk, glaube ich, nie so wirklich gesehen, aber dieses Heft in die Hand nehmen natürlich schon. Ja. Also der ist ja unumstritten, so, der hat ja gescored wie ein Geisteskranker bei Deutschland damals. Also der war ja, also klar, auch dem der Tatsache geschuldet, dass die Mannschaft nicht halb so tief war. Aber ja, dieses, und das fand ich heute auch interessant, es ist einfach ein Finale. Und die Art des Kommunizierens, also für jeden klar ersichtlich, jeder, der vorm Fernseher sitzt, jeder, der in der Halle zuschaut, sieht, der Typ nimmt den hier auf die Seite, der redet mit dem, es ist ein Pfiff, er geht zu dem Mitspieler und so weiter. Er zeigt mit den Fingern, er sagt, dein Laufweg hätte irgendwie nach außen gehen sollen, wieso bist du jetzt in die Mitte gecuttet und umgedreht.
Und da redet er genauso mit Franz Wagner wie mit Maudolo oder wie mit Justus Hollatz. Genau, der macht da irgendwie keinen Unterschied.
Genau, und das ist auf jeden Fall was ihn deutlich abhebt von eigentlich fast allen anderen Spielern, die man so kennt. Also, weil in dem Ausmaß sieht man das selten. Also, das ist ja, also, ich meine, ich als langjähriger LeBron-Fan, der macht das auch so, aber vielleicht auch manchmal ein bisschen bossiger als Dennis Schröder. Also, es wirkt auch meistens so, also jeder weiß, dass er das macht und jeder nimmt es auch an und er macht es vernünftig, so sieht's aus. Also es sieht selten nach so Anschissen aus. Klar, jeder weiß noch, hat noch die Daniel Theis-Situation vorm Auge, da sah es so ein bisschen anders aus. Wurde sich aber ja auch ausgesprochen. Aber das ist halt eine Qualität, die ist so selten. Also wenn ich jetzt schon sage, ja, das kenne ich vielleicht von LeBron, ist halt, also schon hart. Also dass einem da jetzt nicht, dass man jetzt nicht sagt, oder Luca oder Ding. Nee, Luka Doncic ist vielleicht auch ein Leader, aber der hat ja vor allem in dem Spiel gegen Deutschland jetzt auch gezeigt, dass das bei ihm ganz anders aussieht, sondern immer negativ.
Ja.
So.
Ja. Also besonders wenn es nicht läuft.
Genau, also der hatte so gar nicht diesen Vibe, so hey, ich bin so, weil er ist ja wie ein Coach auf dem Feld. So, Dennis Schröder. Und das muss ich sagen, das ist eine Qualität, die ist einfach so selten und das ist wahrscheinlich einer der großen Faktoren, was den Erfolg jetzt ausmacht. Also also ich glaube nicht, dass wenn er, und das hat man ja heute gesehen, wenn er nämlich so ein bisschen zögerlicher wirkt, dann geht es schon in eine andere Richtung, das ganze Spiel. Und je aktiver er wurde, auch je mehr er sich getraut hat, je mehr er da in seinem quasi Spielertrainer-Modus unterwegs war, desto besser wurde auch das Spiel.
Ja.
Und deswegen, also einfach Hut ab, man kann das nicht oft genug sagen. Das ist einfach komplett Wahnsinn, was Dennis Schröder in den letzten Jahren mit der deutschen Nationalmannschaft auf die Beine gestellt hat. Das ist crazy. Absolut.
Yes. Mit Blick auf die Uhr. Wir wollten ja noch ein paar andere Themen durchboxen, den ein oder anderen Rant vielleicht verpacken. Würde ich jetzt hiermit das Thema Europameisterschaft beenden. Erfolgreich. Wir sind Europameister.
Ja.
Ganz, ganz stolz.
Also ich möchte mich aber kurz noch 2 Minuten aufregen.
Ja, eben. Deswegen wollte ich gerade sagen. Das
genau.
Thema.
Also nicht, aber
mit Europameisterschaft oder
was? Das ist ja im Zusammenhang der
okay, gerne.
Genau. Und es hat nichts mit irgendeinem Spieler zu tun. Doch, so ein bisschen, aber der kann nichts dafür. Und zwar, wir loben ja immer gern Magenta-Sport und dabei bleibe ich auch. Also es ist geil, dass das alles for free kommt. Ist auch cool, welche Dynamik das jetzt schon angefangen hat, auch mit Mo Wagner. Dass man sich so auf Augenhöhe begegnet, dass Per Günther da so etabliert ist und so. Und heute war es auch gut. Es hat auch gut zusammengepasst. Der Steffen Hamann war so ein bisschen, ja, der hat auch so irgendwie, der hat es sehr krass aus dieser Spielerperspektive alles gesehen, was ich richtig passend fand, hat immer so bewertet, was ein gutes und ein schlechtes Foul ist und so, ach, das war zu soft, der darf da nicht mehr scoren, wenn du ihn foulst und so. Und
also
das
Körner zusammen mit Hamann? Also ich hab natürlich ohne Kommentar gehört.
Ich vergesse immer wieder seinen Namen.
Alex Vogel?
Nee. Und die beiden sind die, über die ich mich aufreg. Wie heißt der? Basti?
Doret? Nein.
Nein. Wie heißt der mit Nachnamen? Er macht auch Stand-Up-Comedy. Ich vergesse immer wieder seinen Namen. Es tut mir jetzt an der Stelle sehr leid.
Stand-Up-Comedian war...
Ja, nein, der hat auch das, der hat auch bei der WM schon viel gemacht. Der macht es mit Herzblut und Leidenschaft. Und dem geht's da, mit dem geht's wirklich durch, so. Und das muss auch so sein. Und trotzdem Basketballverstand. Ja. So.
Über wen
und, genau. Und, dass ich noch nie ein Fan von Alex Vogel war, wissen wir auch so. Das wissen keine Ahnung,
das?
Irgendwie. Das wissen wir, glaube ich, aber das fassen wir jetzt nicht mehr neu auf. Sondern wir hatten neulich schon mal Michael Körner und ich war halt dadurch, dass ich den quasi kenne, gefühlt seit den 90ern, seitdem ich angefangen habe, NBA zu verfolgen. Seine Stimme ist schon immer da und ich finde auch, er hat eine gute Stimme und ich eigentlich, also so die, der macht das grundsätzlich gut, aber so je älter ich werde und je kritischer man auch dann solche Sachen beäugt und auch hinterfragt und auch sich selber ja quasi mehr und mehr als Experte wahrnimmt quasi oder einfach das Gefühl hat, man weiß Sachen besser, ich denke, manchmal ist es auch nicht nur ein Gefühl, hat er schon die letzten Jahre immer wieder Momente, wo ich mir denke, so, was machst du denn? Ja, also zum einen ist er irgendwie immer gegen die Bayern, habe ich das Gefühl. Also wirklich, das ist auch was mich hart nervt. So, sei doch froh, auch am Anfang direkt, sei doch einfach froh, dass der FC Bayern Teil des deutschen Basketballs jetzt ist, weil so eine Marke einfach nur helfen kann. So. Punkt. Mir geht's jetzt um die EM. Spiel gegen Slowenien. Es geht los. Michael Körner, Alex Vogel. Ja, Birdie, du bist ja...
er nennt ihn Birdie.
Oh. Ja, du, also deswegen ohne Kommentar schon mal.
Okay,
schon.
Echt.
Du bist ja Doncic-Fan und deswegen, und ey, jeder Mensch ist ja Fan. Wir sagen jetzt vorher auch, wir machen das ja hier als Fans jetzt in erster Linie. Aber es kann nicht sein und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin keiner, ich spreche auch jetzt nicht unbedingt im Wir, nur weil es die deutsche Nationalmannschaft ist und ich Deutscher bin. So, ich bin dieses ganze, ich bin jetzt nicht, ich bin kein Patriot oder irgendwas so. Das ist also, natürlich habe ich zu dem Team so die meiste Connection, weil ich die am längsten kenne. Zum einen vom am Bildschirm, weil sie auch ja aus Deutschland sind, wo ich halt herkomme, weil ich ein paar von denen kennengelernt habe, interviewt habe, wie auch immer. Und natürlich bin ich für die und klar hat man so ein bisschen Heimatgefühl dann schon, ja, aber ich bin jetzt keiner, der sich irgendwie Fahne um den Kopf wickelt und was weiß ich was macht. Dennoch muss ich sagen, dass es nicht sein kann, in meinen Augen, dass ich ein K.O.-Spiel bei einer WM, EM, Olympia, bei so einem internationalen Turnier kommentiere, wo quasi mein Heimatland gerade spielt und ich red fast nur über den Gegner. Und nicht nur red nur über ihn, sondern ich feiere ihn über alle Maßen die ganze Zeit. Ich beobachte jede Kleinigkeit. Also der hat so oft Doncic gesagt, das war so Donchland quasi. Es war so geisteskrank. Es war wirklich so, Luka Doncic spielt heute gegen Deutschland. So. Und das halt in einer Situation, wo es für den DBB, für den Deutschen Basketballbund um Historisches geht, wo sie als absolute Übermacht in dieses Turnier reinstarten, die Gegner links und rechts abwatschen und da was weiß ich was für Rekorde brechen, war nur so, ah, Luka Doncic und Ding. Und dadurch, dass der Alex Vogel, da muss ich jetzt ihn in Schutz nehmen, der hat wenigstens dann Momente erkannt, wo es quasi zu viel wurde. Und er so gesagt hat, ja, aber jetzt so, das passt schon, weil das war auch ein Foul und so. Ne? Also der war dann wenigstens noch so objektiv und realistisch. Aber es hat sich halt, das hat sich zwischendrin immer so hochgeschaukelt, dass ich gedacht habe, sag mal, was schaut ihr denn da für ein Spiel? Seid ihr noch ganz sauber eigentlich? Und der Körner war da so in diesem Doncic-Film drin, dass da nur noch, da wurde dann, ja, aus dem 45-Grad-Winkel, wenn er von links wirft, da trifft er 50% in der NBA und von der rechten Seite nur 16%. Und er kommt wieder an seinen Spot. Und er wird schon immer lauter, nur wenn der Doncic da hingedrippelt ist. So, dann wird alles, oh, wie er jetzt gerade schaut und Ding und.
Aber das ist doch sein Spot.
Ja, und es war nur so, um Gottes Willen, hoffentlich hat er Mitleid, sonst haben die Deutschen keine Chance. Oder das hat so einen ganz komischen Vibe transportiert. Das war so, ich fand es, und ich meine, jetzt habe ich mich vorhin selber als Experte bezeichnet, ja, aber wenn du das schaust und du bist nicht so drin und schaust es halt, weil das irgendwie kostenlos auf Magenta kommt und du denkst so, ah, die deutschen Basketballer, die sind ja gerade gut, das interessiert mich jetzt. Und du schaust so ein Spiel an. Dann denkst du so, okay, dieser Doncic, der muss ja, das muss ja verrückt sein.
Ja, ich finde auch, die haben eine Verantwortung gegenüber den Zuschauern, die vielleicht nicht so viel Plan haben, weil die haben tatsächlich auch einen, ich mache jetzt Anführungsstriche für Zuhörer, die haben auch einen Bildungsauftrag, finde ich, so ein bisschen.
Ja, natürlich.
Ne? Also wenn jemand nicht so Ahnung hat im Basketball, der schaut sich das an, möchte vielleicht informiert werden, möchte da rausgehen und sagen, oh, heute habe ich was gelernt. Der hat ja bei dem Spiel nur gelernt, dass Doncic krass ist.
Ja, aber und der ist ja seit Jahren
halt nicht
schon.
Genug über die deutsche Mannschaft geredet, da hast du recht, ja.
Und das ist halt, und nicht nur Bildungsauftrag, ich finde in dem Moment ist es doch auch so, du hast ja auch einen Auftrag des Deutschen Basketballbunds, weil du machst doch auch Werbung. Du redest gerade über den amtierenden Weltmeister, der im Begriff ist, auch noch Europameister zu werden. Und du musst ja auch dieser Moment, diese Phase, die wir jetzt gerade haben, für den deutschen Basketball, für die ganze Jugend, du musst doch das Team so geil wie möglich auch darstellen. Also auch durch das, was du in dein Kommentatorenmikrofon sprichst, dass du die Jugend so ein bisschen davon überzeugst, dass das ein geiles, cooles Team ist. Weißt? Und nicht die ganze Zeit. Das ist wie, das ist so ein Phänomen, das habe ich auch schon öfter. Also jetzt, das war super extrem für mich, weil es halt wirklich um Doncic, 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 Doncic ging. Also in einer Tour. Aber das ist beim Fußball und so genauso. Wenn da der FC Barcelona die Gegnermannschaft ist, dann wird jeder flache Pass über 10 Meter wird bestaunt und bejubelt, als würden die da gerade Wunder was machen. Dabei haben die einfach einen flachen Pass mit der Innenseite gespielt. So. Und genau so war das. Also egal, was er gemacht hat, es war Magic, es war der außerirdische Luka Doncic. Alles wurde beobachtet. Jetzt lässt er die Schultern hängen. Oh, er diskutiert schon sehr viel. Er macht dies, er macht das. Und natürlich waren da auch, klar waren das Sachen, die man beobachten musste, weil eigentlich hätte er ja nicht mehr auf dem Platz sein dürfen. Also da muss ich auch sagen, hier die Money-Geste machen und so, dass das ungeahndet bleibt, war ein absolut, das war ein Witz, das war vogelwild. So wie die Refs in jedem Spiel bei dieser EM, also in jedem, das ich gesehen habe zumindest. Aber es kann nochmal einfach nicht sein, dass du in dem Land, das hier gerade, also Deutschland spielt, Deutschland ist Weltmeister, will Europameister werden, du bist am Kommentieren, dann kann es nicht sein, dass zwei Drittel deiner Redezeit mit einem einzigen Spieler des Gegners zu tun haben. Und dass du dass du das nicht schaffst. Also es fühlt sich ja dann gar nicht an, als ob du mitfieberst mit der deutschen Mannschaft, sondern mit diesem Einzelspieler, der halt klar irgendwie jahrhunderttalentmäßig unterwegs ist, aber das ist mir ja quasi in dem Moment wurscht, wenn ich ein deutscher Fan vor dem Bildschirm bin. So. Das hat mich auf jeden Fall massiv gestört, obwohl das eigentlich nicht meinem Naturell entspricht, aber da
ja. Okay. Ja,
wollte ich nur loswerden.
Ja. Okay, ich will auch noch eine Kleinigkeit loswerden, auch noch zum Thema EM, und dann beenden wir tatsächlich das Thema EM und gehen zu einem anderen Thema. Aber eine Sache hat mich tatsächlich auch genervt, das ist jetzt so ein Mini-Rant, der ist auch in 2 Minuten over. Der Hallensprecher, wie der die, also Audio-Listener, jetzt bitte dreht eure Kopfhörer ein bisschen runter, aber wenn der die Namen gesprochen hat, das nervt mich unglaublich, Mann. Nenn den Namen wie ein vernünftiger Mensch und nicht, als ob man dir gerade ins Gehirn geschissen hätte. Geht's noch? Franz Wagner! Was soll das?
Also, ja, gut, will halt Stimmung machen.
Ja, aber es ist so auf, ich will jetzt die Namen krass aussprechen, damit die Leute mehr abgehen oder was. Das taugt mir nicht. Das ist eine Kleinigkeit, über die ich mich aufrege. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der sich darüber aufregt, aber ich habe das Mikrofon. Ich darf mich jetzt hier darüber aufregen. Wir sind Europameister.
Whatever. Whatever.
Den will ich nie wieder hören, auf jeden Fall. Ja.
Okay.
Gut, das war's zum Thema Europameisterschaft. Es gibt noch eine kleine Sache, die ich erwähnen möchte, das nichts mit der Europameisterschaft zu tun hat, aber ist auch ein Mini-Rant, und zwar Neuigkeiten aus der NBA. Zum einen, wer glaubt, dass die Clippers Scheiße gebaut haben, es ist noch viel, viel schlimmer. Also ohne das alles jetzt nochmal neu aufzurollen, was jetzt neu entdeckt worden ist, aber es sind, also Pablo Torre, mein neuer bester Freund, hat einfach ein paar Sachen entdeckt, noch zusätzlich zu dem, was er schon bekannt gegeben hat, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben, sind noch ein paar Sachen aufgetaucht, und die Clippers können sich begraben lassen. Das war's. Also
Kawhi Leonard Empire können sich,
das ist unglaublich, was da abgegangen ist. Also laut den Zahlen, wenn das alles stimmt, na, ich habe da natürlich selber keine Zeugen, die hat der Pablo Torre und er schwört auf die. Wenn das wirklich so passiert ist, wie seine Zeugen sagen, dann ist es der heftigste Skandal in der NBA-Geschichte.
Ja.
Und dann können die Clippers sich auf etwas gefasst machen.
Sofern Adam Silver durchzieht.
Zudem Adam Silver durchzieht, darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Ich glaube tatsächlich, oder ich befürchte, dass das Adam Silver nicht tut, einfach weil er nicht der Typ dafür ist. Ne? David Stern hätte das anders gemacht, aber mei. Und das andere...
Aber was war das, nur kurz, was war das nochmal genau mit diesem, die eine Zahlung ist ausgeblieben? Oder 1,75 Millionen oder irgendwas sind nicht genau überwiesen worden von dieser Tree-Pflanzer-Stiftung?
Die Kawhi Leonard sollte ja eine Zahlung bekommen in mehreren Staffelungen.
Ja.
Eine ist ausgeblieben oder war verspätet, ja, und ich weiß nicht, um wie viele Wochen verspätet. Auf jeden Fall war sie verspätet. Dann hat Steve Ballmer eine Zahlung an Aspiration gemacht, über 5 Millionen, was praktisch so ziemlich der Zahlung entspricht, die Kawhi Leonard bekommen hätte.
Ja.
Und kurz darauf, ich glaube am Tag darauf, hat Kawhi Leonard sein Geld bekommen von Aspiration. Also es sah so danach aus, als hätte Aspiration nicht die Kohle gehabt. Steve Ballmer steckt 5 Millionen rein und Kawhi Leonard bekommt sie. Alles am Salary Cap vorbei.
Wie man es halt macht.
Ich sag nur, wie es aussieht. Das sieht schlecht aus.
Ja, würde ich auch sagen.
Naja. Und wenn wir gerade schon von Adam Silver sprechen.
Boom.
Jetzt kommt der Rant, über den ich mich endlich schon gefreut habe. Weil wir haben ja schon in einer unserer ehemaligen Folgen, ich glaube, es war Folge 4, glaube ich, oder Folge 3, wo wir darüber gesprochen haben, ob das NBA-Sein oder Sportfan-Sein an sich nicht so teuer geworden ist, durch die, weiß nicht wie viel Dutzend Streaming-Services, die man mittlerweile haben muss.
Genau, Football-Fan war ein vierstelliger Betrag, den man im Jahr ausgeben muss. Ich glaube, ohne Stadion-Tickets.
Ja.
Ohne Stadion-Tickets in den USA lebend, wenn du von deinem Team alle Spiele sehen willst, gibt es mittlerweile, sind es 8 verschiedene Sachen, die du abonnieren musst oder sowas, weil das Thursday Night Football nur da läuft und das nur da und das nur da und dann kommst du auf ein bisschen was über $1,000 im Jahr, das du an Fernsehgeld ausgeben musst quasi.
In der NBA ist es nicht sehr viel anders. Ich kenne die Zahlen jetzt nicht, wie viel es ist, aber es reicht auch nicht, den League Pass zu haben, was für uns ja in Europa reicht.
Was auch irgendwie cool ist für uns, aber was auch eigentlich vogelwild ist.
Aber die Amerikaner anscheinend, wenn du in, keine Ahnung, Philadelphia wohnst, du hast den League Pass, dann kannst du die Heimspiele zum Beispiel nicht über den League Pass schauen, sondern dafür brauchst du deinen Local Fernsehsender, Stream,
Comcast
whatever.
Oder was weiß ich was,
Und der zeigt dann die die Heimspiele und dann gibt's die Nationalized Television Games, für die musst du dann nochmal extra zahlen. Also auf jeden Fall sind es Unsummen, die ein Fan mittlerweile zahlen muss. Und danach wurde Adam Silver gefragt. Adam Silver, Mr. Silver, Commissioner Silver, was würden Sie den Fans raten oder was sagen Sie den Fans, die es sich nicht länger leisten können, Fan zu sein und sich die ganzen Streaming-Dienste zu kaufen? Adam Silver sagt, dann schaut doch die Highlights. Die NBA ist eine auf Highlights basierende Liga. Ihr könnt auch die Highlights schauen. Das sagt der Commissioner der NBA. Ey, wenn du dir die Spiele nicht leisten kannst, dann guck doch TikTok.
Das ist komplett bescheuert.
Schau dir doch Instagram Reels an, dann siehst du doch auch, wer gewonnen hat. Das ist unglaublich krass vorbei an dem, was Basketball ist.
Komplett.
Dass er davon lebt, dass du mitfieberst und das Ergebnis nicht weißt und das ganze Spiel von vorne bis hinten anschaust und alles, was nebenbei passiert, während der Timeout, auf der Bank und keine Ahnung was. Und der schau dir halt die 5 wichtigsten Szenen an in der Zusammenfassung und damit ist auch gut. Kostet ja nichts.
Übel.
Das sagt der NBA-Commissioner. Das ist da gebe ich halt auf. Dann weiß ich, okay, der Typ achtet nur auf die Kohle, dem ist alles andere egal, der scheißt auf die Fans.
Also, mir fehlen da komplett die Worte, weil es ist einfach so, dass der Chef der NBA, der Verantwortliche, dessen Name auf allen Bällen steht und so weiter, dass der so sehr sich verloren hat in diesem, wir sind eine Global League, vermarkten, dass er quasi den Kern aus den Augen verloren hat. Komplett. Mhm. Basketball, der Sport an sich, ist nicht, also das ist ja das Allerschlimmste, nicht, der Sport an sich steht nicht an erster Stelle, ist eine Highlight-Liga. Da, also dass diese Worte aus dem Mund vom Oberchef, dem Verantwortlichen für dieses ganze Ding, das kommt aus seinem Mund, das ist komplett bescheuert. Und nicht nur der Sport, der Wettkampf, sondern es ist halt einfach nur Business, 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 Marketing, 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 Wachstum, Social Media und so weiter. Aber auch die Basketballkultur. Also wie du es gerade sagst, so das Drumherum, die kleinen Sachen, wenn du so eine Live-Übertragung anschaust, dass du so siehst, wer hockt da in der ersten Reihe oder keine Ahnung, oder halt irgendwelche kleinen Schnipsel und so, die du da einfach mitnimmst, die ganze Life-Experience. Ich meine, das Produkt wird auch von Jahr zu Jahr schlechter, logischerweise. Also ich sage jetzt auch logischerweise, weil wenn der an der Spitze steht von dem ganzen Zirkus, wenn der selber so eine Aussage tätigt, der muss da quasi weg, so, weil dann, also dann wird's ja irgendwann lächerlich und gleichzeitig, und das ist mir jetzt, als du es nochmal gesagt hast, gleichzeitig, wir haben uns jetzt hier auch schon ein paar Mal über diese Verträge aufgeregt, dass ein Chet Holmgren irgendwie 250 für 5 unterschreibt und dass das mittlerweile eben so Unsummen, so Fantasiebeträge sind, die da teilweise im Umlauf sind und dass halt irgendwelche vermeintlich mittelmäßigen Spieler, was weiß ich, für aufgeblasene Verträge haben. Und dann sagt man ja, aber weil die NBA, die hatte den und den und den Broadcasting-Vertrag und Milliarden hier und Milliarden da. Und jetzt ist es aber wohl ganz eindeutig, wo das Geld eigentlich herkommt.
Yes.
Und zwar von den Fans. Und bei aller Liebe, aber als Fan, und klar, wir mit der Zeitverschiebung, so ist eh schon immer natürlich nochmal ein extra Aufwand, Live-Spiele zu gucken, aber als richtiger Fan, der alle Spiele schauen will, dass ich da ein gewisses Gehaltsniveau jetzt haben muss und nicht nur ein bisschen, sondern dass es quasi, also nicht nur die In-Arena-Life-Experience vor Ort ist, was für gut Betuchte, sondern mittlerweile ist es dann auch so weit, dass man sich die Übertragung leisten können muss.
Ja.
Und im Umkehrschluss verdienen die Spieler teilweise 70 Millionen im Jahr. Also da haben sie doch irgendwie jetzt den Faden verloren. Also da, das tut mir leid, aber das ist sowas, das gibt mir so einen Upturn, dass ich ja jetzt gleich doppelt und dreifach keinen Bock mehr habe. So, was ist das? Das ist doch eine absolute Frechheit.
Ja, also, ja, das ist es. Mir fehlen da auch die Worte. Mehr kann man einfach eigentlich nicht dazu sagen. Das ist einfach eine krasse Enttäuschung vom NBA-Commissioner, sowas zu sagen. Also, muss sich jeder Fan selbst überlegen, ob er da die Konsequenzen ziehen möchte und den Scheiß vielleicht nicht mehr mitmacht. Also
ist crazy.
Zumindest was die ganzen Streaming-Dienste angeht. Ne, weil irgendwie muss man sie zahlen lassen, beziehungsweise muss man denen begreiflich machen, dass wir das nicht mehr mitmachen. Ne, weil solange wir das zahlen alle, dann sagen sie, ja, okay, klar, dann macht nächstes Jahr nochmal $5 teurer oder so.
Ja. Ich meine, das ist ja ein allgemeines Problem.
Ja.
So, aber dass man, und das kennt ja jeder, es ist ja mit, ich meine, wem sage ich das mit hier Filme, Serien und so weiter, da sind wir zwei ja auch so Kandidaten, die, was weiß ich, wie viele Streaming-Dienste haben, ja, und in jeder Sportart ist es so, dass du mittlerweile, also beim Fußball in Deutschland, das ist ja auch, du blickst ja überhaupt nicht mehr durch, dann switchen immer die Abmachungen, auf einmal ist das, an das man sich das eine Jahr gewöhnt hat, ist im nächsten Jahr anders und so, das kommt ja da alles noch mit rein, aber viel komplexer, weil ja dort vor allem, wie du mit deinem Philly-Beispiel auch vorhin gesagt hast, diese lokale Komponente kommt ja auch nochmal oben drauf bei den Amis. Und das ist so, und dass das ein Problem ist, das checkt ja eh jeder. Außer Adam Silver. Und das macht das Ganze ja viel schlimmer. Also, dass er auf ein Problem angesprochen wird, hat er ja in dem Moment anscheinend gar nicht begriffen.
Ja, ja.
Weil sonst hätte er ja nicht so eine blöde Antwort gegeben. Er ist eine Highlight-Liga, Alter. Willst du mich komplett verarschen?
Es scheint so, als ob er komplett unvorbereitet war auf diese Frage. So von wegen, wieso fragt er mich das jetzt? Lass mal überlegen. Ja, ihr könnt doch auf TikTok und Instagram Reels, Story, alles anschauen. Das ist halt die schwachsinnigste Antwort.
Also komplett bescheuert. Also kann man ja tatsächlich theoretisch sogar, weil von irgendwelchen Topspielen sind ja 20 Posts live dann so. Aber was ist das dann? Das ist ja nicht Basketball. So, es sind einzelne Aktionen, die viral gehen teilweise. Und es gibt schon immer die Top Ten. Und das ist schon immer eine der coolsten Sachen gewesen, für mich auch als Kind und Jugendlicher, das so konsumieren zu können. Aber trotzdem hätte ich halt gern die Option, auch das Komplette zu konsumieren, ohne mich in Unkosten zu stürzen, die ich mir mit einem Mittelschicht-Job nicht leisten kann. Das ist doch eine komplette Lachnummer.
Und du hast ja gerade gesagt, es sind Highlights. Ja? Und du möchtest natürlich auch die Jugend inspirieren, die zuschaut. Und das kannst du nicht nur mit Highlights machen. Du musst denen halt auch echten Basketball zeigen. Weil sonst darfst du dich nicht wundern, warum die gesamte Jugend nur noch Dreier ballert und Dunks übt, wenn du die Fundamentals nicht zeigst. Ne? Wenn alles irgendwie ein Highlight ist und du nicht irgendwie zeigst, dass halt auch mal daneben geworfen wird, dann nehmen alle Leute 20 Dreier, 30 Dreier im Spiel. Das ist dann hast du irgendwie auch deinen Job verfehlt als Commissioner, wenn du sowas promotest. Aber
ja, und man hat es ja jetzt, überleg mal, über was wir heute gesprochen haben mit Şengün, mit Bonga und so weiter. Das siehst du anhand des ganzen Spiels. Tristan da Silva. Wie gut der jetzt heute war und wie groß der Impact war. Das siehst du anhand des ganzen Spiels. Das siehst du auch nicht unbedingt am Boxscore.
Und wie eng es war, was das für eine nervenaufreibende Kiste war.
Genau.
Das wird dir doch nicht klar, wenn du Highlights guckst.
Nee. Fürchterlich. Ja, da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt, ob der da irgendwie doch nochmal Stellung bezieht oder sie sich irgendwas einfallen lassen oder ob, wie du sagst, die Leute einfach das boykottieren sollten und dann wird dann doch da irgendwie was in Bewegung gesetzt. Aber so ist es einfach nur traurig. Es war schon immer ein Business, aber boah, das ist schon... Ja, man merkt's, die Worte fehlen einem. Also da ich muss sagen, ich finde das so ekelhaft von ihm, diese Aussage, dass ich nicht sehe, der ist nicht der Richtige dann. Also der hat sich direkt disqualifiziert, also komplett ins Ausgeschossen. So. Finde ich unter aller Sau, tatsächlich. Weil genau die Fans sind ja dafür verantwortlich, dass du die Sportliga auf der Welt bist. Mit den meisten Followern und keine Ahnung was.
Ja.
Naja. Negativ, aber eigentlich war es heute ein sehr positiver Abend.
Oh. Ja. Wir wollen mit dem Gedanken aussteigen, yes, dass Deutschland Europameister ist.
Und Weltmeister immer noch.
Und Weltmeister immer noch. Die Türken wurden im Finale geschlagen. Deutschland, yes, Europameister. Dennis Schröder MVP.
Yes.
Es ist erst das vierte Team in der Geschichte des Basketballs, das gleichzeitig Europameister und Weltmeistertitel hält, nach der ehemaligen Sowjetunion, nach dem ehemaligen Jugoslawien und Spanien, yes, ist es jetzt als viertes Team Deutschland geworden. Von unserer Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Überleg dir das mal. Crazy shit, man.
Wow.
Ja, und ja, an alle Zuhörer, die normalerweise auf eine Dienstagsepisode warten, das wird diesen Dienstag nicht passieren, weil wir diese Episode in knapp, ich schätze mal, 30 Minuten raushauen werden. Ich versuche es noch vor Mitternacht zu schaffen, aber wir haben jetzt 11:15. Ich muss noch so ein bisschen was zusammenschustern hier, den Sound irgendwie verbessern und dann geht das Ding heute Nacht online. Das ist so unsere schnellste Produktionszeit, die wir je gemacht haben. Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Sir. Aber wir dachten, das ist angemessen, wenn Deutschland Europameister wird. Oder beziehungsweise auch, wenn sie verloren hätten, hätten wir das gemacht. Ja. Aber wahrscheinlich mit wesentlich schlechterer Laune. Ja. Und deswegen sind wir froh, mit einem Hoch diese Episode zu beenden. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten und Zuschauen. Abonniert und liked und kommentiert. Und wir sind raus für Sie, für diese Episode. Haut rein. Ciao.
Europameister. Peace.
And now, ladies and gentlemen, the original.
Go, 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 go. Reload it.